Feuerfang, der philosophische Frauenpodcast von und mit Moria Heckel.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du zuhörst in einer neuen Folge des philosophischen Frauenpodcasts. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mich für ein Thema entschieden, welches mir in den letzten Jahren irgendwie immer und immer wieder begegnet, mich auf vielfältige Art und Weise beschäftigt und mich einfach auch in seiner Tragweite immer wieder bewegt. Und ich habe das Gefühl, mir tut sich da immer wieder eine persönliche Perspektive auf, die natürlich auch aus meinem Arbeitsschwerpunkten der angewandten Philosophie und der Frauengesundheit der chinesischen Medizin mit stimuliert ist. Und diesen Blick, den will ich heute unbedingt mit euch teilen. Und ich hoffe, dass sich dadurch vielleicht verschiedene komplexe Auswirkungen in ihren Zusammenhängen besser greifen lassen. Also ich wünsche mir sehr, dass diese Folge nicht wie ein erhobener Fingerzeig klingt, sondern so, wie ich es mir ja eigentlich für alle meine Folgen wünsche, als eine Anregung, eine Perspektivenerweiterung und natürlich auch Inspiration zur Selbstreflexion und bewussten Lebensgestaltung. Okay, ich starte jetzt einfach mal rein und nehme euch mit in diesen weit verzweigten Hasenbau. Ich hoffe, ihr habt es auf irgendeine Art und Weise gerade schön und könnt euch ein bisschen mitnehmen lassen. Also unsere individuelle Entfaltung, damit meine ich Persönlichkeitsentfaltung, Self-Awareness und so weiter, und die gleichzeitige Gestaltung eines gesunden, tragfähigen Kollektivs, also Teilhabe und Integration in soziale Strukturen, sind nicht nur komplexe Themenfelder, sondern sie bedingen sich ja auch ganz stark gegenseitig. Und logischerweise sind die Räume für diese beiden Themenfelder stark abhängig von vorherrschenden Lebensbedingungen. Also vielleicht noch mal ganz kurz vorneweg dazu, das philosophische Konzept, auf welchem die chinesische Medizin fußt, bietet ja in all seinen Anwendungen immer wieder ganz grundlegend den Blickwinkel, die Dinge innerhalb ihrer Bedingungen und Beziehungen zu begreifen und dadurch dann bewusst gestalten zu können. Und die Perspektive finde ich erstmal ganz grundlegend, auch für gerade in diesem Kontext eine bewertungsfreie Betrachtung eines zum Beispiel momentanen Ist-Zustands enorm aufschlussreich und wichtig. So, und egal in welchen Lebensbereich wir schauen, stoßen wir, finde ich, momentan gehäuft auch auf die Konfrontation zwischen dem Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung und Freiheit, einer Selbstpriorisierung, daraus resultierend mitunter auch einer gewissen Unverbindlichkeit, und gleichzeitig auf das Bedürfnis nach Verbindung, nach einer starken Gesellschaft, einem sicheren oder vereinten Kollektiv und nach echtem Zusammenhalt. Wir wünschen uns Teilhabe und Gestaltungsraum, eine Gesellschaft und soziale Felder, die echte Stabilität und Tragkraft haben und uns ein Gefühl von Verbundenheit und Begegnung offerieren. Und wenn uns jetzt die Einordnung in vorherrschende Bedingungen hierfür fehlt, landen wir da in der Auswertung und Bewertung dieser Dynamiken ganz schnell bei einer, wie ich finde, eher flachen Herleitung. Also indem wir zum Beispiel spezifische Gruppen entwerten und diese Gruppen sich dadurch dann auch im Konflikt miteinander befinden und sich gegenseitig wieder abwerten. Ein ganz klassisches Beispiel hierfür wäre, ältere Generationen werfen jüngeren Generationen eher Egoismus und Faulheit vor. Also so, ne, Aussagen wie, die sind zu wenig arbeits- und leistungsbereit, stellen ihre persönliche Erfüllung an erste Stelle und priorisieren vor allen Dingen sich selbst. Wohingegen jüngere Generationen den älteren Generationen zum Beispiel Engstirnigkeit, Ignoranz für die Auswirkungen persönlicher Lebensweisen, falsche Aufopferung und Selbstaufgabe für vermeintliche Sicherheiten eher vorwirft. Und an dieser Stelle ist es wichtig zu sehen, dass hier die meisten Diskussionen sehr persönlich aufgeladen sind. Damit meine ich, dass sich hier sehr individuelle Lebensthemen, die nicht ausreichend bewusst verantwortet sind, diesen Blickwinkel und die Haltung und damit auch die ganze Diskussion formen. Auch hier wieder ein Beispiel. Betrachten wir mal eine Person aus den älteren Generationen, welche von Kindheit an nicht gelernt hat, wie Selbstannahme eigentlich funktioniert, welches wenig bis gar keinen Raum für gesunde Arbeit mit familiären Themen, eine gesunde Persönlichkeitsentfaltung bekommen hat. Diese hat entsprechend auch ihr Leben nach den daraus resultierenden Werten gestaltet. Auch wenn sie Sicherheit, Stabilität und gewisse Freiheiten durch das gute Funktionieren in diesem System generieren konnte, gibt es hier logischerweise auch Anteile von Sehnsucht und Schmerz und Verdrängung. Und ganz grundlegend gilt ja, lehnen wir uns selbst die Annahme und den Umgang mit unseren individuellen Schmerzpunkten grundlegend ab, entwickeln wir Bereiche, in welchen wir unsere Beziehungsfähigkeit einbüßen. Also genau da tut es jetzt weh, wenn wir mit einer Person zum Beispiel aus der jüngeren Generation konfrontiert sind, welche sich mit einer Leichtigkeit all diese Freiheiten nimmt, die zumindest scheinbar keine Scham dabei empfindet und sich selbst priorisiert und das Leben mehr nach den eigenen Bedürfnissen ausrichtet. Die sehr flache Herleitung, die dann oftmals lautet, ja, die jungen Leute heute oder halt auch andersrum, oh Mann ey, die alten Leute, hat eigentlich wenig bis gar nichts damit zu tun, dass wir wirklich erkannt haben, mit welchen Herausforderungen, Bedingungen und Aufträgen die jeweilig andere Generation konfrontiert ist. Dann ist diese Aussage ein Ausdruck von einer sehr persönlichen Selbstablehnung. Ältere Personen drücken dadurch ihren Schmerz im Bereich der Annahme von Versäumnissen, Verletzungen und Erfahrungen in jungen Jahren aus und jüngere Menschen oftmals zum Beispiel ihre Angst vor einer umfänglichen Annahme ihrer und der generationenübergreifenden Verantwortung, eine Angst vor Resignation im Hinblick auf Wege für gesundes Altern. Und an dieser Stelle sind wir alle individuell gefragt und es bringt uns eigentlich nicht so richtig weiter, außer echte persönliche Arbeit. Wir müssen da die bewusste Bereitschaft zum Aufräumen unseres Innenlebens an den Tag legen und daraus resultierend das bewusste Verantworten all unserer Persönlichkeitsausdrücke, die zwangsläufig auch geformt und geprägt sind durch unsere einzigartige Familiengeschichte. Nur so können wir uns selbst und anderen bewusst begegnen, ohne dass zwischenmenschliche Miteinander zu so einem emotionalen Eiertanz wird, weil wir permanent damit beschäftigt sind, uns noch besser zu behüten und abgrenzen zu müssen, weil andere Personen unsere selbst abgelehnten Wunden traktieren, einfach nur durch ihr bloßes Sein. Nochmal zurück zu dem Punkt, wo diese Diskussion einen echten und wirklich wichtigen Boden hat, ohne diese persönliche emotionale Ladung. Hier ist eines der wichtigsten Bedingungsfelder, das wir meines Erachtens nach momentan oft übersehen, dass wir die vorherrschenden Lebensbedingungen der jeweiligen Generation wirklich gut begreifen. Also quasi wie so eine bisschen so eine Adlerperspektive generieren, ne? Auf einfach Bedingungsfelder, so als würdet ihr wirklich wie so ein Adler in der Luft fliegen und plötzlich nicht mehr sehen, euer Garten besteht nicht nur aus Brennnesseln, sondern da ist auch ein Zaun und da blühen irgendwelche Dinge. Also ihr seht das Grundstück aus einer etwas weiter entfernten Perspektive und könnt klarer auch den Rahmen entdecken, in den es eingewoben ist. Und das ist deshalb so wichtig, weil daraus erwächst ja Wertschätzung und wieder Selbstannahme und gleichzeitig wird dadurch, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber wir nennen es mal, dadurch wird der Arbeitsauftrag der jeweiligen Generation im Verantworten des bisherigen Fundaments wirklich klarer greifbar. Und auch die absolut notwendige Veränderung, Ausrichtung und Lebensorientierung, die daraus resultiert. Also, schauen wir uns dazu einmal die älteren Generationen und ihre Lebensbedingungen an. Die Menschen der Kriegs- und Nachkriegsgenerationen waren im höchsten Maß auf ein sicheres, stabiles und tragfähiges Kollektiv angewiesen. Durch Dauerunsicherheit und existenzielle Bedrohung wird in der frühen Kindheit ein tiefes Gefühl von starker Verunsicherung geprägt, wodurch sich dann starke Kontrollbedürfnisse und die Sehnsucht nach Sicherheit und Ordnung später stärker ausprägen können. Und dann war ja auch ein Grundanspruch an die Generation, viel zu früh erwachsen werden zu müssen. Also durch blankes Funktionieren müssen wirklich eine hohe Selbstkontrolle, Selbstablehnung an den Tag legen zu müssen. Die Grundprägung, die sich bis heute zeigt, ist dieser Mechanismus, den wir öfter bei Personen der älteren Generation beobachten und der ja auch oft beklagt wird, erst zu funktionieren und dann eventuell auch noch irgendwie eigene Bedürfnisse ventilieren zu können. Aber weil dafür dann mit der notwendigen Tiefe in diesem Prägungsraum gar kein Platz war, wissen diese Menschen dann ganz oft gar nicht, was sie eigentlich für Bedürfnisse haben und wie sie die irgendwie bedienen könnten. Dann ist ein super prägender Bedingungsrahmen auch gestaltet durch so ein krasses kollektives Schweigen. Also die Traumatisierung der Eltern und Großeltern bildete ja das Nest dieser Generation und erforderte von den Kindern, sich in diesen Spannungsfeldern zu bewegen, ohne dabei irgendwie in so ein Minenfeld reinzutreten. Und weil es keinen Raum und oft auch gar keine Worte für das gab, was den Älteren geschehen war, wurde das im Kollektiv totgeschwiegen, was wiederum das erzieherische Grundgerüst mitgeformt hat, also Härte, der Anspruch an absoluten Gehorsam und Disziplin. Und daraus sollten anpassungsfunktionstüchtige, selbstständige Menschen geformt und geprägt werden. Und dann gibt's da auch noch die Bedingungsgruppe, die, egal was jetzt so die individuelle Familienhistorie war, aber eben in unserem Raum das Thema Scham, geformt durch das, was den Generationen davor selbst in den Kriegszeiten widerfahren ist, aber auch durch die kollektive Scham auf irgendeine Art und Weise teilgehabt zu haben an den Zeitgeschehnissen. So, und durch, also das bedingt ja auch eine krasse Zerrissenheit, und durch diese Zerrissenheit waren aber ganz besonders Frauen wieder in einer krassen Absolutheit darauf angewiesen, jetzt wieder besser vernetzt und eingewoben zu sein, in ein Miteinander, von welchem alle Beteiligten in irgendeiner Art und Weise getragen sind. Sei es, weil alle spürbar und vielerorts wirklich lebensbedrohlich konfrontiert waren mit zum Beispiel vorherrschender Armut, dem notwendigen Aufbau oder auch für den blanken Erhalt der Familie zuständig waren. Und mal so ganz noch ein weiterer Aspekt einfach: in Zeiten von Krieg und lebensbedrohlichen Umständen sehen Menschen sich logischerweise immer wesentlich mehr nach Frieden, Harmonie, Ruhe und einem friedlichen, wohlwollenden Miteinander. Und die Tragfähigkeit dieses Miteinanders war unter diesen Bedingungen in einem sehr hohen Maß davon abhängig, dass alle Beteiligten auch dazu in der Lage waren, sich in dieses Miteinander tatkräftig einzubringen. Aber weil es eben hier unter den spezifischen Lebensbedingungen und gerade auch mit unserer expliziten Vorgeschichte absolut nicht darum ging, ein Kollektiv zu bilden, welches jetzt die individuellen Persönlichkeiten und Stärken hervorbringt, war der wesentlichste Aspekt, also einer der notwendigsten Social Skills sozusagen, sich bestmöglich in dieses Miteinander hinein relativieren zu können. Also bestmöglich unstörend und angepasst seinen Beitrag leisten zu können. Hier ging es nicht um ein stabiles Ich, sondern um ein möglichst einheitliches, gut funktionierendes Wir. Und an dieser Betrachtungsstelle wäre es jetzt sogar noch richtig wichtig, den darauffolgenden Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland zu betrachten. Denn auch diese Lebensbedingungen haben ja sehr verschiedene Formen geprägt und andere Umgangsformen erfordert. Und das prägt unsere politische Landschaft in Deutschland und das gesellschaftliche Miteinander ja spürbar bis heute. Allein dieser Blickwinkel sollte sämtliche, vielleicht auch von Verachtung geprägten Perspektiven der jüngeren Generationen auf die Lebensgestaltung der älteren Generationen zumindest so erweitern, dass es möglich ist, in Offenheit zuzuhören und sowas wie Verständnis und Dankbarkeit im gesunden und notwendigen Maß auszuprägen. Und diese Haltung würde es ermöglichen, eine Brücke zu bauen und alle, die teilhaben wollen, dann auch wirklich mitnehmen zu können. Dinge, die heute besonders belastend, befremdlich, ausbremsend und ungesund auf Personen der jüngeren Generation wirken, sind in vielen Fällen übrig gebliebene Ausdrucksformen der von mir gerade benannten Social Skills, auf welche die älteren Generationen lebensnotwendig angewiesen waren. Selbstablehnung wurde bis ins Kleinste so perfektioniert zum Wohl des Wachstums eines größeren Ganzen, der kollektiven Harmonie für starke Wirtschaft und erreichbaren Wohlstand durch Leistung und natürlich auch als Ausdruck einer Notwendigkeit gewachsen, aus dem absoluten Unvermögen heraus auch nur die kleinste Störung, den winzigsten Querschläger aushalten zu können, aus Angst vor der Bedrohung, die sich durch die Konfrontation damit auf das gesamte System auswirken würde. So, und jetzt müssen wir ja eigentlich auch einmal dem Ganzen den Blick auf die jüngere Generation und der jüngeren Generation in ihren Lebensbedingungen mit dazulegen. Und die Menschen der jüngeren Generation sind in einem hohen Maß mit der Verantwortung der Lebensgestaltung der vorhergehenden Generation konfrontiert. Sei es durch sämtliche Themen des Klimawandels oder der Welt- und lokalpolitischen Lage oder durch die Zuspitzung und extremen Auswüchse in sozialen Bereichen, in Arbeitsbereichen. Was wir hier im Großen sehen, ist eine Fortsetzung der Themen, welche sich im Kleinen seit circa 2 bis 3 Generationen in Familienkonflikten sowieso schon permanent ihren Weg bahnen. Stagnierte Familienstrukturen, welche in der Regel Grundlage für zutiefst verletzendes Verhalten waren, welches wiederum Grundlage für die großen Ausdrücke von Achtlosigkeit, Rücksichtslosigkeit, reines Wachstumsdenken ermöglicht haben, sind schlichtweg einfach nicht mehr tragbar. Und sie fallen jetzt so richtig auf, weil die Ressourcen sind stellenweise verbraucht. Und der Wandel der Geschichte erfordert jetzt ganz andere Skills. Er erfordert eine Entwicklung, welche diese Form der Selbstablehnung jetzt ganz blockierend im Weg stehen würde oder das auch tut. Und die Folgen der ursprünglichen Notwendigkeit, ein möglichst unstörender und unpersönlicher Teil von einem funktionierenden System zu sein, kann jetzt seine schädigenden Ausmaße im kleinen Familiensystem und aber auch im großen Weltkontext so richtig zeigen. Und weil viele Attribute nicht auf echten Erkenntnissen und gesunder Beziehungsentfaltung, sondern auf blanken Überlebens- und Verdrängungsstrategien gebaut wurden, sind sie auch nicht wandlungsfähig und wirken dadurch in ihrer Starrheit gar nicht mehr erhaltend und stabilisiert, sondern wirklich schlichtweg bedrückend und zerstörerisch. Und der Teil der jüngeren Generationen, die gerade nicht mit den Schrecken von Kriegen und dem blanken Überleben beschäftigt sind, hat gerade mehr Kapazität und Raum zur Wahrnehmung all dieser Missstände und Kapazität für den Ausblick auf die langfristigen Auswirkungen dieser Strategien und Lebensweisen. Und das ist zutiefst erschreckend und beängstigend. Sei das im ganz Kleinen durch das Erkennen des weitreichenden Schadens von mangelndem Selbstrespekt und der Ermangelung echter gelebter Werte von Frauen, ihrer falschen Aufopferungsbereitschaft in patriarchale, männerorientierte Familiensysteme hinein oder auch im Großen durch die ganz reale Notwendigkeit, sich mit den massiven Auswirkungen unseres bisherigen Lebenswandels im Kontext zu Klimakrise und politischem Weltgeschehen wirklich beschäftigen zu müssen. Und eins der wichtigsten Grundfundamente für die bloße Möglichkeit, also ein so ein Bedingungsrahmen, um sich mit all dem auseinanderzusetzen, ist auch, dass es den Raum, gewissermaßen auch die Zeit und den notwendigen Wohlstand bei und Frieden und gleichermaßen aber auch Handlungsdruck hierfür gibt. Also die Stabilität, die die vergangenen Strukturen, Gebräuche und Umgangsformen der älteren Generation geschaffen haben, ermöglichen es jetzt auch mit, dass Raum zur Auseinandersetzung mit diesen Dingen gewährleistet ist. Ein gewisser Wohlstand bildet die Basis, um diese Arbeit tatsächlich auch leisten zu können. Die gesunde Instabilität und damit auch höhere Empfindsamkeit der jüngeren Generation, ihr vollkommen altersgerechter Bewegungs- und Aufbruchsdrang bietet die notwendige Dynamik, um veraltete Systeme und Strukturen zu hinterfragen, sie aufzubrechen und dann Veränderungen, Wandel und unter Umständen sogar Heilung auch wirklich zu ermöglichen. Und das führt mich eigentlich jetzt zu dem Punkt, warum mir dieses Thema auch im frauengesundheitlichen Kontext so wichtig ist, weil es gibt sowieso zusätzlich noch dieses wirklich sehr, sehr, sehr alte Arbeitsfeld, aus welchem wir Frauen heraus immer noch verhältnismäßig stark abgegrenzt sind von anderen Frauen. Ja, trotz florierender Frauenkreise, Kakaozeremonien und einem gewissen Trend zu einer Art, nennen wir es mal, Women's Health Awareness, haben wir einen wesentlichen Entwicklungsschritt definitiv noch vor uns. Und es ist der Schritt, wirklich echte, langfristige, tiefe und tragfähige Frauennetze zu generieren, aktiv mitzugestalten und uns mit ihnen zu wandeln, in diese eingewoben zu sein. Ich beobachte immer noch, dass gerade dann, wenn das Leben hart wird, Frauen sich unzulänglich fühlen, wenn sie persönliche, harte Arbeit leisten, wenn sie innerlich Konkurrenz, Widerstand, unterschiedliche Haltung und Meinung fühlen, neigen wir immer noch. Und ich finde sogar gerade tendenziell wieder etwas schneller dazu, in Trennung, Ablehnung, statt in den Austausch zu gehen. Und hier fehlt uns ganz real Erfahrungsarbeit und Training darin, uns ehrlich und echt zu zeigen, ohne uns dabei komplett zu verlieren. Das Beüben der bewussten Beziehungsgestaltung braucht Erfahrungsraum. Und den verwehren wir uns, wenn wir bei der geringsten Unbequemlichkeit dahin gehen, wo es einfach möglichst konfrontations- und konfliktfrei und angenehm ist. Und diese Prägung, die ist noch wesentlich älter als nur ein paar Generationen und deshalb ist sie so ein schwerwiegendes Arbeitsfeld, also wie so ein ganz stabil wirkender Bedingungsrahmen. Und um da so eine Idee davon zu bekommen, wie weit das Arbeitsfeld reicht, einfach schon allein durch die zeitliche Dauer, in welcher wir als Menschen in diesem Bedingungsrahmen leben, gelernt haben, so zu leben und zu wirtschaften, das können wir ganz einfach sehen, wenn wir uns ein bisschen geschichtlich befassen. Egal in welchen Bereich wir schauen, egal in welchen Kulturraum wir da schauen, immer wieder sehen wir diese Grundpfeiler. Und auch jetzt floriert dieses System wieder. Ratschläge, wie wir uns besser abgrenzen können, finden wir wie Sand am Meer. Und wir glauben fest daran, dass wenn wir uns nur gut genug abgrenzen, bleibt am Ende im Grunde dann mehr von uns selbst übrig. Und wenn wir möchten, können wir in der Permanenz unser Gewissen beruhigen, weil jetzt gerade das so beworben wird wie so ein priorisier dich selbst, folge deinem Körper, geh dahin, wo es sich leicht anfühlt, wo deine Freude dich hinzieht, du schuldest niemandem was, du sag einfach ab, wenn du keine Lust hast. Also ich glaube, ihr könnt gut greifen, was ich meine. Das ist, wir beruhigen unser Gewissen durch die Illusion, dass wir sowas wie Selbstfürsorge betreiben würden, und gleichzeitig fühlen wir aber auch eine ganz starke Vereinsamung, eine Verarmung im Trainieren von einer der notwendigsten Fähigkeiten für das Fortbestehen der Spezies Mensch. Das Kreieren und Halten und bewusste Gestalten von tragfähigen und langfristigen Beziehungen. Ich weiß, dass manche meiner Aussagen mitunter sehr absolut klingen, und ja, ich weiß auch, dass es Ausnahmen gibt, nicht nur irgendwo auf dieser Welt, sondern auch hier bei uns. Und trotzdem ist es eine ganz relevante, starke Dynamik, und es ist mir wichtig, sie so klar zu benennen. Mir geht es dabei nicht um ein Urteilen, sondern darum, die Lebensbedingungen klarer zu erkennen und dann kraftvoll und aktiv gestaltungsfähig zu sein. Ich habe ja vorhin dieses Adler-Gartenbeispiel benannt, und für mich ist es das, ne? Bedingungen erkennen, indem wir so ein bisschen so eine Adlerperspektive oder die Perspektive eines Gärtners einnehmen können und klar erkennen können, wo welche Bedingungen in welcher Art und Weise sich auswirken. Und dadurch können wir uns so viel leichter einfühlen in die Fähigkeiten, die bestimmte Generationen und dann natürlich auch Individuen unter bestimmten Bedingungen ausgebildet haben, die genau in diesen Rahmen absolut sinnvoll, notwendig oder vielleicht sogar überlebenswichtig waren. Und dass wir heute die Möglichkeit haben, diesen Blick zu weiten, also weg von Vorwurf und Verhärtung hin zu mehr Verstehen, mehr Einordnung und damit auch mehr Verantwortung und Beziehungsfähigkeit. Und darin liegt für mich was sehr, sehr Hoffnungsvolles. Wir sind unseren Prägungen und Rahmenbedingungen nicht einfach ausgeliefert. Wir können lernen, die zu erkennen, indem wir lernen, uns selbst anzunehmen. Immer wieder neu. Und dadurch können wir unser Wurzelwerk erkennen und uns selbst bewusster verantworten, und wir werden beziehungs- und gestaltungsfähig. Was sehr Heilsames liegt für mich auch darin, immer wieder neu zu würdigen, was mich oder jetzt in diesem Kontext uns getragen hat, ohne dass wir dabei an dem festhalten müssen, was heute vielleicht nicht mehr gesund ist. Also das Fundament klar erkennen und dann da mit dieser Erkenntnis beginnen können, das weiterzuentwickeln, was an Menschlichkeit, Beziehungsfähigkeit und innerer Reife in genau diesem Kontext oder in dieser Zeit wirklich gebraucht wird. Und die wichtigste Bedingungsgruppe für Heilung ist Beziehung. Sie liegt nicht im Rückzug, nicht in noch mehr Abgrenzung und nicht in einem reflexhaften, oberflächlich orientierten Gegeneinander, sondern in der wachsenden Fähigkeit, uns selbst und andere noch tiefer zuzulassen. Ein so ein Moria-Credo ist ja, die Welt braucht mutige und starke Frauen, und Mut und Stärke erwächst in Frauen aus einem sicheren Kollektiv heraus agieren können Und dieses sichere Kollektiv will bewusst gestaltet sein. Mir kommt dabei so ein Bild von so einem großen gewebten Teppich, vielleicht auch Wandteppich auf, und ich sehe da die vielen, 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 unendlich vielen Fäden, aus welchen dieser Teppich gesponnen wird, die Stunden um Stunden der Arbeit, die wir damit verbringen würden, diesen Teppich zu wirken. Und ja, das ist auch richtig, richtig anstrengend, weil wie viele Fäden reißen da, die Finger sind wund, wir machen Fehler und müssen alles wieder neu aufmachen. Wir sitzen und der Rücken wird krumm. Also wir könnten jetzt, ne, es gibt ganz viele Aspekte daran, die einfach sau ätzend und anstrengend sind. Und gleichzeitig ist es auch zutiefst erfüllend. Die Stunden in stiller Gemeinschaft, die auf dem Weg der Herstellung lachend, weinend, singend, tuschelnd, kichernd verbracht werden. All das Wissen, die Begegnung, das Verbundensein werden mit eingewoben. Und dann gibt es ja auch noch die Wärme und Weichheit, die der Teppich dann im Raum hält. Und das wirkt sogar noch weit über dieses Arbeitsfeld hinaus. Und ich wünsche mir und dir, dass diese Folge dir verschiedene Perspektiven eröffnet hat, positive Denkanstöße geliefert hat und dass sie auch eine Wärme und Milde und Weite in deinen Blick bringen konnte für dich selbst, für die Menschen, mit denen du verwoben bist und für die, mit denen du dich verweben kannst, mit denen du dein Leben gestalten kannst. Und ich wünsche mir und dir den Elan und das Durchhaltevermögen und die Kraft, die es braucht, um uns immer wieder an diesen Teppich zu setzen, um immer wieder bewusst Banden zu knüpfen, die eine echte Tragkraft gestalten können dann. Einmal durchatmen. Bevor ich abschließe, will ich an dieser Stelle unbedingt noch auf das Frauenfestival aufmerksam machen. Bis zum 15. April gibt es die letzten Tickets noch zum Frühbucherpreis. Und ich habe gerade heute das Programm des Frauenfestivals veröffentlicht. Für alle, die das Frauenfestival gar nicht kennen, das Frauenfestival gibt es seit 2023 in Neustrelitz. Es ist ein ganz kleines Festival. Wir haben, wir sind momentan ein Team, bestehend aus 20 Akteurinnen und haben eine maximale Ticket-Angebotszahl von 75. Und das Frauenfestival ist eigentlich aus so drei Grundbedürfnissen entstanden. Erstens dem Bewusstsein, dass gerade im ländlichen Raum ganz viele großartige Frauen in ganz unterschiedlichen Berufsbildern sitzen mit einer fantastischen Expertise, oftmals aber weniger gut vernetzt und sichtbar sind. Und diese ganz unterschiedlichen Arbeitsbereiche, auch aus ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen und Lebensbereichen heraus, wollte ich gerne sichtbar und erlebbar machen. Dann gibt es diesen Aspekt, dass ich mir wünsche, dass Frauen in der Kunst, in der Darstellung sowohl als auch als Künstlerinnen präsenter sind, weil uns zu sehen, diese Abbildung zu sehen, definiert auch wieder und prägt mit, wie wir uns fühlen, und diese Diversität von wie Weiblichkeit sein kann, wie unterschiedlich Frau sein kann, können Künstlerinnen ganz großartig darstellen. Und auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und all das, was ich eigentlich gerade in der Podcast-Folge erzählt habe, ist der dritte Pfeiler, auf dem das Frauenfestival fußt. Ich bin der festen Überzeugung, Frauen müssen aus einem sicheren Kollektiv heraus agieren können, wenn wir zusammenkommen und es einfach gut haben miteinander, dann entsteht eine Kraft, aus der heraus die Frauen dann ihr ganz individuelles Strahlen kraftvoll in ihr Leben leuchten lassen können und dann auch kraftvoll gestalten können. Und das ist es, was ich mir wünsche. Genau, also um das einfach nochmal so ganz kurz zu sagen, Frauenfestival dieses Jahr am 6. und 7. Juni in Neustrelitz. Es wird ganz, ganz doll schön. Schaut unbedingt auf die Webseite, bringt eure Freundin mit. Wir haben dieses Jahr sehr, sehr coole neue Ticketoptionen. Es gibt die Soli-Tickets, wo wir ein stark vergünstigtes Wochenendticket für Frauen in finanziellen Notsituationen kreieren konnten. Zum Beispiel für Frauen, die als Hebammen arbeiten, die Angehörige pflegen, die irgendwie in Sorge und Not sind und du brauchst dich dafür gar nicht rechtfertigen, kannst einfach, wenn du dich davon angesprochen fühlst, das Ticket für dich buchen. Genauso gibt es aber auch Sponsoring-Tickets für Frauen, die einfach in einer guten Situation sind, gerne das Team unterstützen möchten und eben auch diese Soli-Tickets mittragen möchten. Es gibt verschiedene Optionen für Tages- und Wochenendstickets. In diesem Sinne schließe ich jetzt die Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen schönen Frühlingsmoment. Lasst euch die Sonne scheinen und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Feuerfang, der philosophische Frauen-Podcast von und mit Moria Heckel.